Ja, wir feiern heute Morgen Gottesdienst und da möchte ich beginnen, indem ich euch einen Text aus der Bibel vorlese. Wir wissen ja, die Bibel teilt sich auf in Neues und Altes Testament. Im Neuen Testament, da geht es in erster Linie um Jesus Christus, dann um seine Schüler und wie die dann den Glauben an Jesus Christus weiter verbreitet haben. Und ganz besonders sticht da eine Person heraus, das ist nämlich der Paulus. Der Paulus, der, naja, schon ziemlich religiös gewesen war, und das sehr früh, aber ganz gegen Jesus Christus eingestellt war. Das war aus seiner Sicht was Neues. Und dieses Neue, das fällt er als falsch, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann begegnet ihm Jesus, der schon gestorben war und auferstanden war, vor Damaskus. Und es kommt zu einer radikalen Lebenswende. Und danach ist er genauso begeistert, wie er vorher gegen Jesus war, ist er jetzt begeistert für Jesus. Er zieht dann herum in dem ganzen Mittelmeerraum und geht in die großen Städte der damaligen Zeit und ganz offen predigt er da von Jesus. Predigen heißt, er erklärt, wie das so mit Jesus ist und was der gemacht hat und was er gesagt hat und was das für das Leben der Menschen damals bedeutete. Und daraus entstanden dann verschiedene Gemeinden. Wir wissen von diesen Gemeinden heute in erster Linie dadurch, dass Paulus diesen Gemeinden Briefe geschrieben hat. Häufig waren der Anlass für diese Briefe Probleme in der Gemeinde. Die meisten Gemeinden, denen es gut ging, denen hat er wenig Briefe geschrieben. Hätten wir sagen können, wäre ja auch gut. Dann schreibt er ihnen einfach, ist alles toll, ist alles super und wir sehen uns bald wieder. Bei den meisten Briefen, da merken wir, so fängt Paulus dann an. Da sagt er, also es ist schön, dass Gott an euch arbeitet, ist alles gut. Und dann kommt er, na, da sind aber auch ein paar Sachen, die müssen korrigiert werden. Etwas, was verändert werden muss. Und eine Gemeinde, mit der Paulus eine ganz besonders innige Beziehung gehabt hat, das war die Gemeinde in Korinth. Also Korinth, Griechenland, damals eine wichtige Hafenstadt, eine Stadt, in der das Leben tobte, so könnte man das sagen. Und da kommt der Paulus auch hin und es entsteht eine Gemeinde aus einer ziemlich breiten Schar von Menschen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Die einen waren Akademiker, die anderen, die waren gar nicht zur Schule gegangen. Die einen waren Sklaven, die anderen waren Reiche. Die einen hatten einen jüdischen Hintergrund, die anderen einen griechischen Hintergrund. Also da gab es eine ziemlich große Bandbreite. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es in der Gemeinde ab und zu Stress gegeben hat, Auseinandersetzungen gegeben hat. An sich können wir ja Gott dankbar sein für diese Auseinandersetzungen, denn so hat uns der Paulus einige Sachen aufgeschrieben, die für uns bis heute noch von Belang sind, wo wir merken, das trifft uns ja auch in unserem Leben, auch wenn eure Gemeinde hier wesentlich friedlicher ist als die damals in Korinth. Also wenn ich das da durchlese, dann denke ich mir, also hier, ihr seid alle so lieb und so nett und so freundlich und so, naja, also und so weiter. Nicht? Also ich will euch ja nicht zu sehr loben, aber trotzdem möchte ich euch jetzt einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem ersten Brief, der uns überliefert worden ist, den ersten Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Ich werde euch nicht den ganzen Brief vorlesen, was auch spannend wäre, aber ich habe gehört, dass ihr ja den Gottesdienst nicht so endlos lange hier macht, ne? Deshalb lese ich euch nur ein Kapitel vor, und zwar das Kapitel 12. 1. Korinther Brief, Kapitel 12. Und wer will, der kann das natürlich gerne aufschlagen und mitlesen, ich werde das sonst für alle anderen vorlesen. Also, 1. Korinther Brief, Kapitel 12, ab Vers 1. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Niemand, der verflucht nennen kann. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, in jedem, dem jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl sie viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in ein Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn es ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so in den Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo blieb der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur ein Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib zusammengefügt, dass er einem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es kein Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistungen, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Also, soweit der Text, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Erst einmal für diejenigen, die mit dem Wortschatz der Bibel nicht so ganz vertraut sind, da sind ja ein paar Begriffe drin, die wir nicht sofort einordnen können. Da steht dann zum Beispiel von Gnadengabe. Gnadengabe, also Charis, griechisch ist damit gemeint. Damit ist gemeint, wir haben verschiedene Begabungen in unserem Leben. Wir haben nämlich natürliche Begabungen, mit denen sind wir geboren. Die verdanken wir, naja, indirekt ja auch Gott, aber da sind unsere Eltern auch mit dran beteiligt. Da merken wir dann alle im Laufe der Zeit, unsere Eltern sind musikalisch, vielleicht bist du dann auch musikalisch, oder die Eltern konnten gut handwerken, du kannst das auch, oder sind sportlich und so weiter. Also wir haben natürliche Begabungen, mit denen sind wir alle geboren, die sind uns vermittelt über die Genetik und die, mit denen sollen wir auch umgehen und leben. Natürlich, weil wir als Geschöpfe Gottes leben, ist das letztendlich auch von Gott. Aber dann kennt die Bibel noch andere Eigenschaften, Begabungen, Talente, und die gehen zurück auf den Eingriff des Heiligen Geistes. Der Bibel wird ja gesagt, dass gerade in der Gegenwart Gott insbesondere durch seinen Heiligen Geist in uns und bei uns gegenwärtig ist. Also Gott der Vater, der Schöpfer, ist im Himmel und von da regiert er auch. Und Jesus war hier 33 Jahre auf der Erde, hat da ganz handfest und hautnah gelebt, sodass die Leute ihn erfassen konnten. Und dann ist er eben auch zum Vater im Himmel, also zu Gott, aufgefahren und hat dann den Heiligen Geist geschickt, der Repräsentant Gottes in uns und bei uns in der Gegenwart ist. Und jeder nun, der Christ wird. Also der als Mensch sagt, ich will mein Leben mit Gott führen, ich will mein Leben aufräumen lassen von Gott, ich will Vergebung meiner Schuld, der bekommt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist macht sich durch verschiedene Dinge deutlich im Leben des Christen. Unter anderem bezeichnet die Bibel dann manche Dinge als Frucht des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief lesen wir das. Das gilt für jeden Christen. Jeder Christ soll diese Frucht des Heiligen Geistes haben. Also wir müssen uns das vorstellen. Das Bild, was dahinter steht, ist, du siehst jetzt irgendeinen Baum. Und ein Baum zeichnet sich eben aus, natürlich genetisch ist ja alles klar, und das wussten die Leute damals noch nicht so ganz genau, aber wenn du einen Baum charakterisieren wolltest, dann konntest du den Stamm anschauen, die Blätter anschauen und insbesondere natürlich die Früchte, die dann wuchsen oder die Blüten. Und genauso soll das hier gesagt werden, wenn du im Bild ein Baum bist, der zu Gott gehört, also wenn du ein Mensch bist, der zu Gott gehört, dann wird man in deinem Leben bestimmte Dinge sehen können, sollte sie sehen können, und das sind dann die Früchte. Ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes im Galaterbrief Kapitel 5, dann steht, das ist Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, dann geht das noch so alles weiter. Also das sind Dinge, die will der Heilige Geist in dir bewirken, wenn du mit Gott leben willst. Und neben dieser Frucht des Heiligen Geistes gibt es dann eben auch noch außerordentliche Begabungen durch den Heiligen Geist, und die sind nicht bei allen Menschen gleich. Und diese Begabungen kommen eben dadurch, dass du in Kontakt mit Gott stehst, dass Gott durch den Heiligen Geist in dir Wohnung nimmt. Dann bewirkt er Fähigkeiten, die du nicht unbedingt von Natur, von Geburt aus an gehabt hast. Und darüber berichtet dieser Brief. Allerdings in diesem Brief geht es jetzt nicht so sehr um die einzelnen Begabungen. Paulus bespricht die ja auch gar nicht. Er erklärt uns gar nicht ganz genau, was nun mit dieser Begabung eigentlich gemeint ist. An dieser Stelle erklärt er auch nicht, wie wir sie einsetzen. Also dann steht da irgendwas von Wunderkräften oder von Leitung, und da steht nicht ganz genau, was er darunter versteht. In welchem Rahmen wurde das denn eingesetzt? Draußen auf der Straße, im Krankenhaus, funktionierte das immer oder so? Lesen wir alles nicht drin. Diese ganzen Dinge nennt er als Beispiele. Wenn wir das ganze Neue Testament durchgehen für die sogenannten Charismata, die Gnadengaben Gottes, dann finden wir etwa 30 verschiedene. Und dazu gehören noch ganz andere. Am Anfang des ersten Korintherbriefs sagt Paulus beispielsweise, Heirat, ein Ehepartner ist ein Charismata Gottes, eine Gnadengabe Gottes. Sehr spannend, ne? Also ist jemand von euch in einer festen Partnerschaft oder einer Ehe, dann hast du eine Gnadengabe Gottes. Ich weiß nicht, ob du deinen Ehepartner schon mal als solcher betrachtet hast. Das wäre doch mal was. Ne? Gehst du heute beim Mittagessen auf den anderen zu, dein Ehepartner sagt, du bist mein Charismata, ne? Oder du bist meine Gnadengabe. Und dann gibst du ihm einen Kuss. Ne? Also das ist ja schön. Also Ehepartner ist Gnadengabe Gottes. Und im Neuen Testament hat er 30 verschiedene. Und Paulus zählt an dieser Stelle einfach exemplarisch, beispielhaft einige dieser Gnadengaben auf. Und sagt, seht ihr, die habt ihr alle. Weil das Problem in der Korinther an dieser Stelle war nicht, dass ihnen erklärt werden musste, was diese Gnadengaben ausmacht, sondern das Problem war, dass die nicht richtig damit umgegangen sind. Und deshalb geht er auf einige Punkte ein. Der erste Punkt, den ich euch gerne weitergeben will, ist auch ganz wichtig, nämlich jeder von euch hat mindestens eine dieser übernatürlichen Gnadengaben Gottes, vielleicht sogar mehrere. Also jeder von euch hat mindestens eine dieser Gnadengaben, denn da steht da, da schreibt er hier, ich habe euch das vorgelesen, und zwar in Vers 7. Jedem aber wird ein offensichtliches Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem. Also der Gemeinde, jeder hat das. Das ist ja auch das Bild, was später Paulus benutzt für den Körper. Also jeder ist Körperteil. Und dieses Körperteil bezieht er auf diese Begabungen. Jeder Körperteil hat seine Aufgabe. Die Hand kann greifen, das Auge kann sehen, das Ohr kann hören. Und das ist ja hier das Bild, was er benutzt für die Gnadengaben Gottes, also für diese Charismata Gottes, was er da hineinnimmt. Also erste gute Botschaft, wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du dich geöffnet hast für ein Leben mit ihm, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, dann kommt der Heilige Geist in dich hinein und der Heilige Geist bewirkt in dir neue Fähigkeiten, die du bisher nicht gehabt hast, und darüber kannst du dich freuen. Und sagen, danke Gott. Ich meine, vielleicht bist du dann jemand, der sagt, also danke Gott, dass du mir eine Gnadengabe gegeben hast, auch wenn ich noch nicht genau weiß, welche. Kann ja auch sein. Weil manche von diesen Gnadengaben, das ist ja so wie bei den natürlichen Gaben auch. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Meine Erfahrung ist, dass es eine Zeit lang braucht, bis wir unsere natürlichen Begabungen erkennen. Zumindest mir ging das so, weil meistens fielen mir eher die Begabungen der anderen auf. Und meine Begabung hielt ich für vollkommen selbstverständlich. Da habe ich gedacht, ja, das, was ich kann, das kann doch jeder. Das ist doch ganz einfach. Ja, warum? Ja, gerade weil es mir leicht fällt, habe ich gedacht, jeder kann das auch. Und mit der Zeit merkte ich, nee, das kann ja gar nicht jeder. Und so ist es, dass wir manchmal mehr die Begabungen der anderen sehen als unsere eigenen. Was ja übrigens auch eine ganz wichtige Sache ist, das im Kopf zu behalten, denn dann besteht deine Aufgabe darin, dem anderen ab und zu auch mal zu sagen, wo er seine Begabung hat. Weil du sie manchmal klarer siehst als die Person selbst. Und manchmal kommt das ja, da macht einer schöne Musik und dann gehst du hinterher zu der Person und oh, du kannst aber gut Musik machen. Und dann kommt die Person, ah, nee, gar nicht. Und warum? Weil meistens derjenige, der begabt ist, der kennt noch jemand, der noch mehr begabt ist. Und meinetwegen auf der Musik gibt es eine Skala von 100 bis 0 und manche sind bei 0 und die sagen dazu einem, der schon bei 30 ist, wow, kannst du gut Musik machen, und der schaut immer nur bei dem, der bei 100 ist. Und das sagt dann, nee, ich bin ganz depressiv, ich kann gar nicht Musik machen, ich habe zwei linke Hände, das stimmt ja gar nicht. Und das ist ja ein Zeichen der Undankbarkeit Gott gegenüber. Undankbar. Gott hat dich beschenkt mit Begabungen von Geburt an. Gott hat dich beschenkt mit Begabungen durch den Heiligen Geist, wo du Christ geworden bist. Und dann sollst du dankbar sein Gott gegenüber. Und deshalb müssen wir offen sein, auch für die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und Gott dafür Danke sagen. Und dann später sollen wir sie auch noch einsetzen und so. Statt immer nur zu denken, das sei doch gar nicht so wichtig und das sei doch gar nichts Besonderes und das kann doch jeder andere auch. Und wie gesagt, wenn du so fühlst, dann bete zu Gott, dass er dir das zeigt, und dann nimm das auch an. Dann versuch nicht lange rumzudiskutieren mit dem Hinweis, da gibt's ja jemanden, der ist noch besser. Dann kann ich dir ziemlich sicher sagen, du wirst im Leben immer Leute finden, die noch besser sind als du. Aber das heißt noch lange nicht, dass du deshalb nicht begabt bist. Also Gott hat dir Gaben in deinem Leben gegeben, erkenne sie an. Und für den anderen bedeutet das, wenn du jetzt mal für die Nachbarn schaust, mit denen ihr zusammensitzt hier im Raum, geh doch ab und zu mal auf einen anderen zu, wenn dir was auffällt, und sag demjenigen das. Also hier, ich glaube, du bist da begabt, Gott hat dir eine Fähigkeit gegeben, weil das hilft dem anderen oder dir anderen, weil wir das nicht immer selbst so deutlich wahrnehmen und sehen können. Wenn ich jetzt mal nur bei diesem einen Bibelvers bleibe, den ich gerade gelesen habe, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, dann ist da noch ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Also der erste Punkt ist ja, du bist von Gott begabt. Von der Natur, seitdem du geboren bist, und später durch den Heiligen Geist noch zusätzlich. Da steht ja aber auch ganz deutlich drin, zum allgemeinen Nutzen. Das ist nämlich ganz wichtig. Gott hat dir alle Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, gegeben, zum allgemeinen Nutzen. Manche sagen dann vielleicht heute Morgen, ist doch ganz selbstverständlich, wofür denn sonst? Naja, ganz so selbstverständlich ist das nicht, weil wir nämlich als Menschen alle dahin neigen, wenn wir unsere Begabungen erkennen, sie nicht unbedingt für andere einzusetzen, sondern so, wie uns das die Gesellschaft sagt, in der wir leben, wir setzen sie gerne für uns ein. Also manche haben es richtig gelernt, ihre Fähigkeiten gut für finanziellen Vorteil einzusetzen. Du weißt, andere mögen das, andere schätzen das, also versuchst du mit deinen Fähigkeiten andere zu beeindrucken oder finanzielle Vorteile dafür zu bekommen. Was weiß ich, du weißt, du kannst besonders gut reden und dann machst du halt dein Geld als Vertreter. Muss ja auch nicht schlecht sein, kommt drauf an, was du vertrittst und verkaufst, ne? Aber wenn das okay ist, ist es okay. Nur wenn du das benutzt, um in irgendeiner Telefonhotline den Leuten Sachen zu verkaufen, die sie gar nicht brauchen, dann könnte das auch problematisch sein. Also ist das vielleicht nicht ganz so toll. Also wir sind verantwortlich für unsere Begabungen, die wir von Gott haben, und wir sollen sie einsetzen zum Wohl von anderen Menschen und nicht in erster Linie für uns. Wenn du besonders gut singen kannst, dann kannst du natürlich zu Hause singen und deinen Spaß haben. Du kannst dich auch auf irgendeine Bühne stellen, wenn du genügend Anhänger und Zujubler findest und dir zujubeln lassen. Das tut dem Ego gut. Also falls ihr das noch nicht gehabt habt, es gibt ja Leute, die sind auch ganz schüchtern, nicht? Die mögen das dann gar nicht. Aber es gibt schon viele Leute, die mögen das, dass sie von anderen verehrt werden, dass sie von anderen beklatscht werden und so. Und das ist auch nicht generell immer schlimm. Nur Gott hat dir nicht dafür seine Begabungen gegeben, damit du sie für dich verkonsumierst, nicht? Damit es dir noch ein bisschen besser geht. Das spielt mit am Rande eine Rolle, sondern jede Gabe Gottes ist auch eine Aufgabe. Und zwar eine Aufgabe, dass du es einsetzt, wie Paulus hier schreibt, zum Wohl der anderen, zum Wohl der Gemeinde, zum allgemeinen Nutzen. Und das heißt, wenn du Gott mal so richtig Danke gesagt hast, danke Gott, wie du mich begabt hast. Also jetzt musst du ja nicht gleich stolz werden oder so, ne? Manche haben da noch Angst, dass sie stolz werden. Nein, sag erstmal richtig Danke dafür und freu dich darüber, aber bleib nicht dabei stehen, sondern dann frag doch Gott gleich, ja, und wo kann ich das denn einsetzen? Zeig du mir doch einen Weg dafür, das einzusetzen, und dann tu es auch. Und das ist etwas, was Paulus an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist. Eine Sache, die ihm auch noch wichtig ist, das habt ihr vielleicht gelesen, so ganz am Ende des Kapitels, wenn ihr mitgelesen habt, dann fragt er ja, machen alle das? Und sagt er, nein, das machen nicht alle. Und dann sagt er auch nämlich, der Heilige Geist teilt aus, wem er will und wie er will. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache, muss ich sagen. Also es ist eine gute Sache, wenn ich mal so den großen Überblick habe. Wenn ich das nur für mich sehe, finde ich das keine gute Sache. Warum? Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich mir so aus dem großen Arsenal der Gaben Gottes etwas aussuchen kann. Oder? Also das sagen wir, oh, ich möchte gerne das und ich möchte gerne das und ich möchte gerne das. Meine Erfahrung ist nur, nach vielen Jahren so in Gemeindemitarbeit, dass bestimmte Gaben wahrscheinlich überrepräsentiert wären und andere gar nicht vorkämen. Weil es nämlich bestimmte Begabungen gibt, da haben keine so richtig Lust drauf und andere, die finden alle toll oder viele toll und würden sie gerne haben. Und deshalb sagt Gott von vornherein, keine Diskussion, ich suche aus. Und natürlich kannst du jetzt Gott darum bitten, dass er dir irgendwelche Gaben gibt, aber nicht du entscheidest, sondern Gott entscheidet. Klar, wir dürfen ihn bitten, bitte gib mir mehr Liebe. Jetzt sagen einige, auch an Liebe hätte ich ja gar nicht gedacht, nicht? Ja gut, jetzt liest du nämlich weiter im 1. Korinther 13 und da ist es so, dass die Liebe gesagt wird, ist die allerwichtigste Gnadengabe Gottes. Also wenn Gott in deinem Leben Liebe ausgeschüttet hat, dass du merkst, du fühlst mit anderen Leuten mit, du hast eine Liebe zu den anderen Leuten, dass du ihnen da helfen willst und sie verstehst und so weiter, das ist eine der wichtigsten Gnadengaben überhaupt. Paulus sagt, ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, die wichtigsten Geistesgaben überhaupt. Also die, da sollen wir in jedem Fall darum bitten und danach streben. Nicht? Und dann gibt es noch ein paar andere, und da können wir auch danach streben, kein Problem. Aber akzeptiere, ob Gott sie dir gibt oder ob Gott sie dir nicht gibt. Also eine Zeit lang war ich in einer Gemeinde, da waren eigentlich alle wild auf die Geistesgabe des Zungenredens. Und die meisten konnten das auch. Also zumindest, ich müsste vielleicht eher sagen, sie meinten es zu können, so will ich es eher sagen, weil bei manchen hatte ich dann doch etwas Probleme, ob das nun wirklich das ist, was ich da in der Bibel lese, und einige haben dann immer sind dann zu mir gekommen im Gottesdienst, war Mitglied der Gemeinde, und dann kamen sie immer zu mir so alle paar Wochen, und dann haben sie gesagt, Michael, warum redest du noch nicht in Zungen? Komm, wir beten über dir, dann kannst du das auch. Und dann, also ich muss sagen, ich habe ja gar nichts gegen das Zungenreden, aber dann habe ich fast immer geantwortet, habe gesagt, wenn Gott mir das geben will, dann tut er das. Aber erstmal bitte ich noch um andere Gnadengaben, die für mein Leben viel wichtiger sind. Und das habe ich getan, mache das bis heute. Nicht? Darum zu bitten oder da zu zeigen, dass Gott es mir zeigt, welche Gnadengaben ich dort habe. Und bisher bin ich noch ganz gut ohne das Zungenreden ausgekommen. Gott hat scheinbar gemeint, es gibt genügend andere, die das tun. Und deshalb, ich brauche das bisher nicht. Und ja, mein geistliches Leben funktioniert trotzdem. Also deshalb, ja, wir können uns natürlich nach Sachen sehnen, aber sehne dich möglichst nach den wichtigsten. Und wenn du dich nach Sachen sehnst, überlass Gott die Entscheidung, was er dir gibt, und versuch nicht selbst nachzuhelfen. Ich kenne nämlich auch Leute, waren auch einige in meiner Gemeinde, die haben dann sich so sehr nach dem Zungenreden gesehnt, dass sie dann angefangen haben nachzuhelfen. Und das geht. Also da habe ich schon so viele Sachen gehört, was die Leute mir als Tipps mitgegeben haben, wie ich dann zum Zungenreden kommen kann. Der erste, den ich getroffen habe, der mir da so einen Tipp gegeben hat, der hat gesagt, sein Pastor hat ihm gesagt, du musst einfach bloß mal eine halbe Stunde Halleluja beten und dann kannst du das. Also ihr könnt das probieren. Ne? So Halleluja, 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 das geht. Nur, das ist dann nicht der Heilige Geist, sondern das ist so, können wir das halt machen. Wenn Gott eine Gabe gibt, dann ist sie da, zack, und dann kannst du damit arbeiten und dann kannst du sie einsetzen, aber nicht du suchst aus, sondern Gott sucht aus. Du kannst Gott deine Bitten vorlegen, kein Problem, du kannst nach Sachen streben, auch kein Problem, aber wenn Gott dir gibt, dann freu dich drüber und dann setz es ein, und wenn Gott dir nicht gibt, ja, dann schau mal, was er dir gegeben hat und mach die Augen auf dafür und bring das dann auch ein. Also Gott ist derjenige, der aussucht. Mit Begabungen war, freu dich darüber, Gott hat dir neben deinen natürlichen Begabungen auch geistliche Gaben gegeben. Dank ihm dafür und sag anderen, wenn du Begabung bei ihnen erkennst, damit sie die entwickeln können und weiterführen können. Zweitens, bei den Begabungen, die sind nicht für dich da, sondern diese Begabungen sind dafür da, dass du sie einsetzt für Gott, einsetzt für andere Menschen, nicht nur für dich. Und dritter Punkt dabei ist, du suchst die Begabungen nicht aus, auch wenn du dir einen Wunsch äußern kannst, sondern Gott sucht aus, wem er gibt und wofür er gibt. Warum? Damit eben das gerade vorhanden ist in einer Gemeinde, was da auch nötig ist, was gerade gebraucht wird oder in dem Umfeld für den Dienst notwendig ist. Und da haben wir halt nicht so sehr den Überblick im Vergleich zu Gott. Und jetzt muss ich sagen, das Schönste in dieser Geschichte finde ich eigentlich, also in diesem Kapitel, dieses Bild der Gemeinde. Die Gemeinde beschreibt Paulus da ja ganz ausführlich im Bild eines menschlichen Körpers. Also das finde ich immer wieder herausfordernd in der Bibel, dass sie an vielen Stellen nicht nur abstrakt ist, sondern häufig ganz konkret, anschaulich ist. Und dieses Bild eines Körpers kann sich ja jeder von uns vorstellen. Ihr müsst nämlich nur nach rechts und links schauen, nach vorne und hinten oder euch selbst anzuschauen. Dann merkt ihr, ja, genau so, menschlicher Körper. Und dann sind da ja einige lustige Beschreibungen, finde ich. Da sagt er, es gibt jetzt Christen, die meinen, sie können sich selbstständig machen. Also nach dem Motto, ich brauche Gemeinde nicht. Gemeinde ist nichts für mich. Und dann sagt er ihnen, hey, du bist aber nicht der ganze Körper. Du bist nur ein Teil des Körpers, ein Körperglied. Und jetzt nehmen wir mal an, du bist hier der Zeigefinger. Du bist immer der, der den Leuten gerne sagt, oh, pass auf, nicht? Also sie ermahnt oder so. Du bist jetzt der Zeigefinger. Und jetzt stellt euch mal vor, mein Zeigefinger würde sich selbstständig machen. Plopp, plötzlich läuft er weg, nicht? Also in den Laufen kann er ja nicht, hat keine Beine, dann liegt er plötzlich an der Erde. Kann nichts mehr machen. Ja, das wäre ein Problem. Der würde absterben mit der Zeit. Oder er nimmt dann das Beispiel des Auges, nicht? Also hat das Auge, nein, das andere nervt mich immer so, die anderen Teile des Körpers, ich will alleine leben. Und dann plopp geht das Auge weg und lebt alleine. Das geht ja gar nicht. Oder vielleicht eher manche Körperteile, die ihr je nachdem nicht ganz so stark, also die ihr stark belastet und die sagt, nee, ich will nicht mehr arbeiten für alle anderen. Stellt euch vor, heute Morgen, ihr wacht auf und eure Füße sind weg. Die sagen, nee, immer laufen die auf mir herum, immer muss ich die ganze Last tragen. Nee, das bin ich aber nicht mehr bereit. Ich gehe, soll der doch bleiben, wo er will. Und die Füße machen ihren eigenen Weg. Ich laufe nur noch für mich. Das wäre auch ein Problem, nicht? Und genau dieses Bild braucht Paulus und ich glaube, das ist so richtig schön anschaulich und es führt uns vor Augen, wie wir manchmal dumm sein können. Wie wir dumm sein können, weil wir meinen, dass wir als kleiner Teil des Körpers der ganze Körper sind. Und das sind wir ja gar nicht. Insbesondere in unserer Gegenwart haben wir da ein Problem, weil wir sind in einer Zeit in Westeuropa, in der erste Maßstab für unsere Selbstwahrnehmung ist der Individualismus. Jeder kämpft für sich. Und ich meine, das geht so weit durchdekliniert, dass heute allgemein sogar schon das, was man seit Jahrtausenden nie angefragt hat, mit Partnerschaft wird auch in Frage gestellt. Ja, ihr kennt das dann ja, sagt man, nee, also auch Partnerschaft, nee, ich bin doch nicht für den anderen da, solange der mir was bringt, solange ich einen Vorteil davon habe, dann okay, aber wenn der mich jetzt nervt oder wenn der mir nichts mehr bringt, nee, dann sage ich tschüss, dann war's das. Also Individualismus. Im letzten Herbst habe ich eine Nummer einer Zeitschrift gelesen, die ich ab und zu mal lese, Psychologie heute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist so eine populärwissenschaftliche Zeitung über Trends in der Psychologie. Und da war ein interessanter Artikel, also mehrere interessante. Einer, den fand ich schon allein vom Titel interessant. Journalisten müssen ja auch mal interessanten Titel, damit man das dann auch liest, was da steht. Und der Titel war, wenn ich ihn noch so zusammenbekomme, so, das hieß Besoffen von sich selbst. Ich dachte, das ist gut formuliert. Das ist so richtig griffig, ne? Das ist spannend. Da habe ich gedacht, was steht da jetzt wohl drin? Und dann stand da drin, nach Untersuchungen in der Psychologie ist es so, da sagen diese Leute, die jetzt als nicht als Christen schreiben, sondern als Psychologen, die sagen, es gibt keine Zeit, von der wir wissen, in der die Menschen so selbstverliebt waren wie heute. In der sich so sehr alles um sich gedreht hat. Ich und so weiter. Und da sagt er, das führt zu vielen psychologischen Problemen der Menschen. Viele Menschen kommen damit auch gar nicht richtig zurecht. Aber ihnen wird jeden Tag gesagt, du bist so wichtig, du bist das Zentrum, wenn du willst und wenn du nicht willst und wenn du, ne? Also du bist wichtig. Und in einer gewissen Weise, wir haben uns daran gewöhnt. Wir glauben das manchmal sogar selbst. Aber dann führt das immer dazu, dass wir dann irgendwann Probleme bekommen. Und genau das, was Paulus hier aufführt. Da sagt er nämlich, hey, du bist ja eine Illusion. Du bist ja gar nicht ganz alleine. Und das, was er beschreibt, das gilt ja selbst für den Menschen, der kein Christ ist. Also jetzt möchte ich mal sehen, wie wollt ihr denn leben so als Robinson auf einer Insel alleine, ne? Also gut, eine Zeit lang wäre das vielleicht mal ganz romantisch und interessant. Manche würden schon nach einem halben Tag genervt sein, weil sie Kommunikation brauchen. Also manche Leute brauchen jemanden zum Reden, wäre schon ein Problem. Hat ja der auch gehabt, nicht? Der Robinson, dann Probleme damit. Manche, die sind eher so die stilleren Typen, die würden mal ein paar Tage schweigen, auch gut ertragen, sagen, endlich mal ruhig, keiner, der mich nervt und so. Aber nach ein paar Tagen wäre das dann selbst da. Aber ich meine, jetzt geht zum Beispiel euer Handy kaputt, was macht ihr da? Oh, ihr habt ja schon früher ein Problem, denn weil ihr alleine seid, ist niemand da, der euch eine Stromleitung herlegt und der das Kraftwerk betreibt. Es ist auch kein Aldi da, in dem ihr einkaufen könnt. Es ist kein Bauer, der die Kühe melkt. Es ist niemand, der euch eine Haare schneiden geht vielleicht noch, kriegt man doch alleine hin, ne? Und so. Aber da merkt ihr, wir alle brauchen uns ja untereinander, schon mal ganz ohne Gott, ne? Brauchen wir uns. Und dann erst recht sagt Paulus, in der Gemeinde, ihr seid der Körper. Die Gemeinde ist der Körper. Und wenn die einzelnen Glieder das nicht wahrnehmen, dann ist der Körper eben amputiert. Und das schadet dem einzelnen Körperteil, das schadet auch dem gesamten Körper. Also ich habe jetzt mal gesagt, nicht? Also wenn jetzt mein Finger weglaufen, meine Füße weglaufen, Augen weglaufen, dann ist das für die schlecht, weil die alleine nicht überleben können. Die brauchen nämlich den Gesamtkörper. Also da ist keine Durchblutung mehr, keine Ernährung mehr und sonst etwas. Aber es ist ja auch für den Rest des Körpers schwierig. Denn ohne Augen laufe ich jetzt ziemlich blind herum und muss da herumtasten und so. Und ohne Füße, jetzt muss ich im Rollstuhl sitzen und dann noch irgendwie fahren. Irgendwann geht's gar nicht mehr. Und genau das ist das Problem, was in manchen Gemeinden geschehen kann. Weil wir so stark von dem Trend des Individualismus geprägt sind, machen wir genau das, was Paulus hier schon vor 2000 Jahren kritisiert. Und er sagt, nee, so geht das nicht. Du musst wahrnehmen, du bist Teil der Gemeinde. Geistlich gesehen ist die Gemeinde der Körper, nicht du. Und du hast einen Teil von Gott mitbekommen, nämlich diese geistlichen Gaben. Und die sind nicht für dich, sondern sie sind, dass du sie in erster Linie einbringst für andere in der Gemeinde und dann auch über die Gemeinde hinaus für andere Menschen, die du erreichen willst. Und ich finde diese Perspektive sehr bereichernd und auch sehr augenöffnend. Und ich glaube, dass sie logisch nachvollziehbar sind. Wir werden nämlich alle merken, dass wir immer wieder Hilfe anderer brauchen. Und das ist ja jetzt schon wieder der Ich-Gedanke, nicht? Ich brauche Hilfe. Das ist ja auch, wo manche Leute in der Gemeinde fragen, was bringt die Gemeinde mir? Also das ist wieder so der Konsum, ich bin dann. Das ist die eine Blickwinkel, aber stimmt auch, ich brauche die Gemeinde manchmal, wie im Körper auch, ne? Die Teile brauchen einander. Aber es ist auch der umgekehrte Blickwinkel, der wichtig ist. Die Gemeinde braucht dich. Und wenn du wegläufst, dann wird die Gemeinde irgendwann zum Krüppel. Und der Krüppel wird immer kranker. Und dann hat man immer weniger Lust. Und es bringt immer weniger. Es sind beide Sachen. Es ist nicht nur, du bekommst etwas durch die Gemeinde, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Lebensphase, sondern es ist immer so, du bringst auch etwas für die Gemeinde und das ist die Verpflichtung, die Gott dir abgenommen hat, indem er dich Christ gemacht hat und indem er dir Begabungen gegeben hat, die eben für die anderen Leute in der Gemeinde da sind. Und das gilt für alle möglichen Fähigkeiten, die du hast. Also Gemeinde ist aus der Sicht Gottes wichtig, sie ist lebensnotwendig. Nach der Aussage von Paulus kann ein einzelner Christ, wenn nicht gerade eine Notlage für kurze Zeit ist, auf Dauer nicht ohne den Körper überleben, in den Gott ihn eingefügt hat, sondern der braucht die anderen auch. Und manchmal merkt man das mehr, manchmal merkt man es weniger, manchmal merkt man auch gar nicht, wie man dahin sieht und stirbt, geistlich gesehen, weil man diese Gemeinschaft mit dem Körper nicht mehr hat. Wie das im Detail aussieht, ja, das ist eigentlich unterschiedlich. Ich will nicht sagen, der Körper, das ist der Sonntagmorgen-Gottesdienst, das steht da ja nicht. Sondern der Körper, das ist das ganze Leben. Das heißt, der Anruf am Mittwochnachmittag, wie geht's dir denn? Oder am Donnerstagmorgen wollen wir mal zusammen frühstücken? Oder das Beten für den anderen in der Gemeinde am Freitag, was weiß ich, oder wie er sonst so macht. Das ist alles Ausdruck des Körpers. Ich bin mir bewusst, ich gehöre mit den anderen zusammen, ich denke mal an die, ich bete mal für sie, ich treffe mich mal mit denen, ich mache mal was mit denen, ich fördere das geistliche Leben, ich spreche auch mal was Korrektur aus, das ist ja auch notwendig. Also all diese Sachen gehören dazu, Teil dieses Körpers zu sein. Aber Gottes Veränderung als Christ ist nicht nur individuell, sondern ist immer in die Gruppe hinein. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich auch das bekannteste Gebet Jesu, eben das Vaterunser. Und da steckt das ja genauso drin. Also da, wo Jesus seinen Jüngern, seinen Schülern das Beten beibringt, dann ist das nicht ein individuelles Gebet, sondern es ist ein gemeinschaftliches Gebet, nicht Vater unser. Wir gehören zusammen. Wir stehen gemeinsam vor unserem himmlischen Vater, vor Gott. Und das ist immer wieder wird ganz stark betont, wir gehören zusammen. Und natürlich ist es so, wenn man zusammengehört, kann man auch mal genervt werden. Klar. Also ich war jetzt zum Beispiel in Israel, habe da eine Studienreise gemacht und wir hatten eine ziemlich lange Wanderung und da hatte ich nicht drauf geachtet, ich hatte einen Stein im Schuh, manche sagen, würde ich ja immer merken, meine Frau würde sagen, das würde ich ja sofort merken, bei mir geht das manchmal so, ich laufe einfach weiter, denke, ach der Stein, der muss weggehen, echt, der soll sich da mal nicht so haben und dann am Ende des Tages hatte ich auch so eine richtig fette Blase gehabt, jetzt hätte ich ja sagen können, nee, der Fuß tut weh, ich lasse den Fuß zurück, oder? Und genauso ist das manchmal auch in der Gemeinde. Dann triffst du jemanden, der dich nervt. Da sagst du, nee, der nervt. Also nee, der, mit dem will ich mich aber nicht mehr treffen. Mit dem will ich auch nicht mehr zu tun haben. Nee, der muss raus. Zack, Gemeinde weg. Nee. Und der andere, der nervt auch. Was weiß ich, der redet zu viel oder zu wenig oder ist zu fleißig oder zu faul oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer irgendwas, wo man genervt sein kann. Warum? Weil die anderen anders sind als ich. Aber Gott will uns gerade helfen zu sehen, dass das ein Vorteil ist, eine Bereicherung ist. Manchmal ist es gerade gut, wir sind genervt. Es hilft uns zum Nachdenken, fördert bei dir die geistlichen Tugenden der Geduld, der Liebe, der Langmut und so weiter. Wow, dann gehst du demnächst zu deinem Bruder in der Gemeinde hin und sagst, danke, dass du so nervig bist, ich lerne so viel Geduld an dir. Ich weiß nicht, ob der dann froh ist, nicht? Aber wahrscheinlich ist er erstmal verblüfft, weil normalerweise kommt er Nerv nicht so. Nicht? Also könnte man dann eher sagen, innerlich oder äußerlich. Aber genau das soll ja nicht der Fall sein. Und deshalb, ja, manchmal am Körper nerven uns auch Sachen. Manche sind genervt über ihre fettigen Haare und dann sagen sie, zack, Haare weg. Nicht? Über die fettigen Pickel, also zack, Gesicht weg. Oder über die Magenschmerzen, zack, Magen weg. Und irgendwann merkst du, hast du ein Problem. Nicht? Also ja, auch im Körper nerven uns manche Sachen und trotzdem leben wir mit ihnen und trotzdem brauchen wir sie. Und genauso ist das auch in der Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde Leute, die nerven einfach, den einen mehr, den anderen weniger. Und das ist so, das wird auch nie anders sein. Aber trotzdem brauchen wir sie. Oder vielleicht gerade dadurch brauchen wir sie, weil Gott sie an uns gebraucht in dieser Art und Weise. Und ich hoffe, dass ihr diese Perspektive mit in den Sonntag und mit in die Woche hineinnehmen könnt. Ihr seid nicht nur, wenn ihr jetzt Christen seid, seid ihr nicht nur Individuen als Christen, also ich und Gott, und das ist es alles, sondern du bist Teil dieses Körpers, Teil dieser Gemeinde, in der du drin bist. Und für die hast du eine ganz wichtige Funktion. Ohne die wird der Rest nicht so gut funktionieren. Und deshalb erfülle diese Funktionen, sei dir darüber im Klaren und bring dich ein, auch wenn das manchmal Mühe und Probleme auslöst in deinem Leben. Also, kurze Zusammenfassung. Du bist von Gott begabt. Wenn du nicht Christ bist, dann bist du begabt von Natur aus. Und wenn du Christ bist, bist du begabt von Natur aus, also von Geburt an und nochmal durch den Heiligen Geist, der in dich hineingekommen ist, als du Christ geworden bist. Sag danke Gott dafür. Als nächstes sag auch dem anderen mal, wo er seine Begabungen hat, wenn er selbst nicht erkennt, damit er Gott noch mehr dankbar sein kann. Zweitens, du hast diese Begabung bekommen für die Gemeinschaft. Bring sie ein. Dann blüht Gemeinde richtig, dann läuft das richtig gut für die anderen und du wirst merken, wenn die anderen das auch tun, profitierst du ebenfalls davon. Drittens, du kannst dir gerne Gaben aussuchen, du kannst Gott auch darum bitten, aber letztendlich akzeptiere die Entscheidung Gottes. Gott ist der die Entscheidungshoheit hat, weil er besser weiß, was wir brauchen, was die Gemeinde braucht, das Umfeld braucht. Also dann nimm das, was er dir gibt und sei nicht ständig unzufrieden damit. Und jetzt bin ich bei Viertens. Nicht? Also viertens, denk immer mal daran, du bist ein Teil des Körpers, du bist nicht der Körper. Und der Körper ist nicht nur für dich da, sondern du bist genauso für den Körper da. Und wenn du mal eine Phase hast, wo du sagst, ach, Gemeinde bringt mir jetzt nicht so viel, vielleicht ist das eher eine Phase, wo du dran bist, den anderen was zu bringen und was zu bewirken und so. Und was das ist, lass dir das von Gott zeigen. Bitte ihn darum. Und du wirst merken, am Ende profitieren wir alle. Also alle in der Gemeinde profitieren davon, wenn jeder seinen Platz einnimmt, wenn das Auge sieht, wenn der Mund spricht, wenn die Füße laufen, wenn die Hälfte der Gemeinde sich aber davon macht oder sagt, ich habe keine Lust, dann gibt's eben nur einen Krüppel. Ein Krüppel kann auch leben, aber nicht ganz so ideal und ist dann für alle ein bisschen schwierig. Und die Körperteile, die weglaufen, auf Dauer geht's denen auch nicht so gut, sondern die haben dann andere Probleme, weil sie eben auch nur einseitig sind, eben keine Unterstützung, Korrektur, sonst irgendwas mehr bekommen. Ja, das ist das, was ich euch heute Morgen weitergeben wollte. In dem 12. Kapitel, im 1. Korintherbrief, gibt's noch eine ganze Menge andere Sachen. Aber ich glaube, das bringt ja nichts, wenn ich euch jetzt noch mehr davon erzähle. Denn ich vermute mal, da gibt's schon eine ganze Menge Dinge drin, über die ihr euch freuen könnt und über die ihr bitten könnt und über die ihr nachdenken könnt. Und das möchte ich jetzt gerade am Ende meiner Auslegung dieses Textes auch noch machen. Nämlich Gott darum bitten, dass er uns allen Weisheit gibt, richtig damit umzugehen und das mitzunehmen, was jeder von uns dann auch braucht. Das heißt, ich bete jetzt gerne und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne mitbeten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns begabst. Begabst von Natur aus mit Eigenschaften, die uns gut tun, die anderen gut tun. Danke dafür, dass du uns geschaffen hast, so mit diesen verschiedenen Begabungen. Hilf du uns auch, diese Begabungen zu erkennen, die du uns gegeben hast von Natur aus, dass wir dann nicht neidisch werden auf andere, weil wir deren Begabung lieber hätten als unsere eigene, sondern dass wir lernen, was das ist und wie wir es einsetzen können und dafür dankbar sein können. Hilf du uns auch, andere darauf aufmerksam zu machen, wenn die das nicht sehen, dass wir ihnen helfen können, die Augen zu öffnen und dass sie sehen, was du in ihr Leben hineingetan hast. Danke für diejenigen, die heute Morgen da sind, die mit dir leben, die deine Kinder geworden sind und die dann auch noch diese geistlichen Gaben haben. Danke dafür, dass du die uns gegeben hast und wir wissen, sie kommen von dir. hilft uns auch zu erkennen, wo wir sie am besten einsetzen, dass wir sie nicht nur für uns selbst gebrauchen, sondern für den Zweck gebrauchen, für den du sie uns gegeben hast. In unserem Umfeld, unserer Gemeinde, in den Menschen, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch mehr begabst, dass noch mehr der Heilige Geist in uns wirkt, dass da neue Dinge dazukommen, die wir gebrauchen können für uns und für die Gemeinde. Hilf du uns aber auch, das anzunehmen, was du uns gibst und nicht nur nach dem zu schielen, was vielleicht für uns gar nicht dran ist. Und ich möchte dich bitten für alle meine Geschwister, auch für mich, dass du uns immer wieder dieses Bild vor Augen malst des Körpers, in dem wir ein Teil davon sind. Hilf du uns, gerade in der Zeit, in der wir sehr individualistisch geprägt sind, nicht nur daran zu denken, was es uns bringt oder wie ich mein Leben führe oder jeder Einzelne sein Leben führt, sondern hilf uns, diese Perspektive nicht zu verlieren, dass wir Teil dieses Körpers sind, Teil dieser größeren Gemeinschaft, die uns nötig hat und die wir nötig haben. Hilf uns zu erkennen, wo wir unseren Teil beitragen können und sollen. Und gib uns dann auch diese Erfahrung, dass wir merken, das tut den anderen gut, dass wir da Bestätigung haben, dass wir sehen, ja, du gebrauchst uns und das willst du ja. Hilf uns auch damit richtig umzugehen, das einzusetzen, was du uns gegeben hast und zu sehen, wo der Platz ist, in den du uns eingefügt hast in deiner Gemeinde. Danke, dass wir an all dem nicht alleine sind, sondern von dir kommen die Gaben, von dir kommt der Heilige Geist, von dir kommen die Glaubensgeschwister, mit denen wir zusammen sind und auch die Möglichkeiten, die du in unserem Leben eröffnest. Danke dafür. Amen.